Vor 54 Jahren reiste der Schah Mohammed Reza Pahlavi von Persien im Mai-Juni des Jahres 1967 als Gast der damaligen Bundesregierung Deutschland nach West-Berlin. Bundeskanzler war zu dem Zeitpunkt der ehemalige Nazi Kurt Georg Kiesinger. Gegen den Staatsbesuch demonstrierten in West-Berlin viele Studierende, die einen offiziellen Staatsbesuch des autokratischen Herrschers nicht unkommentiert hinnehmen wollten. Auf die Proteste am 2. Juni 1967 reagierte die Polizei brutal. Polizisten kesselten die DemonstrantInnen ein, verprügelten sie, griffen Einzelne wahllos heraus, misshandelten sie und behaupteten, es hätte einen Mord an einen Polizisten gegeben. Der Polizist Karl-Heinz Kuras erschoss den Demonstranten Benno Ohnesorg, während seine Kollegen diesen verprügelten. Bis heute bleibt dieser Mord für ihn folgenlos. Die Nachricht vom Tod Benno Ohnesorgs verbreitete sich rasant in der westdeutschen Linken. Die durch zunehmende Proteste gegen die nationalsozialistische Kontinuitäten in der Bundesrepublik Deutschland und für das Versprechen der Demokratie gegen Ende der 60er am Wachsen war. Doch nicht nur die Nachricht von Benno Ohnesorgs Tod verbreitete sich schnell, sondern auch die Reaktion darauf, wie der damals in der Bewegung aktive Karl-Heinz Roth berichtet.
Am 2. Juni war ich also in Düsseldorf. Ich kam von irgendeiner Vorlesung und da kam die Nachricht von der Ermordung Benno Ohnesorgs in Berlin. Wir haben sofort eine spontane Demonstration organisiert, an der mehrere hundert Menschen teilgenommen haben. Am nächsten Tag folgte eine noch größere Demonstration und es war natürlich für uns klar, dass nach all den Entwicklungen der letzten Jahre, wo sich eine linke außerparlamentarische Opposition mit dem SDS zunehmend als Kern gebildet hatte, dass jetzt etwas ganz Besonderes geschehen war.
Und tatsächlich war etwas Besonderes geschehen. Die Ereignisse des 2. Juni 1967 gelten als Radikalisierungsmoment der westdeutschen Studierendenproteste, die als 68er-Bewegung oder Revolte in die Geschichtsbücher eingehen sollte und bis heute die Bundesrepublik prägt. Reformen unter der SPD-FDP-Regierung nach 1969, wie auch die Rote Armee-Fraktion seit 1970 und die Bewegung 2. Juni seit 1972, sind durchaus auf dieses historische Ereignis zurückzuführen. Die Bedeutung der Proteste für die Bewegung unterstreicht Karl-Heinz Roth, denn das Verhältnis zur Gewalt des Staates wurde ihnen mit dem Mord an Benno Ohnesorg besonders bewusst.
Da hatte der 2. Juni 1967 hatte dort eine sehr zentrale Funktion. Für uns als Aktivisten und Aktivistinnen, die also schon länger, also in diesem Fall ja schon über 2 Jahre dabei waren oder sogar 3 Jahre, war das insofern ein Einschnitt, als wir merkten, dass wir für das, wofür wir einstanden, mit dem Leben bezahlen können und müssen, wenn es darauf ankommt. Das heißt also, dass wir von der Staatsmacht angegriffen werden und dass sie tatsächlich dann auch zum politischen Mord auf der Straße schreitet. Das war eine eingreifende Erfahrung, die uns alle sehr geprägt hat und die den inneren Kern der damaligen Bewegung radikalisiert hat. Dazu kam natürlich die breite Massenmobilisierung. 14 Jahre vorher war ja schon mal ein Jugendlicher auf offener Straße ermordet worden, der kommunistische Jugendliche Philipp Müller bei einer Anti-Wiederbewaffnungsdemonstration. Damals führte das zur totalen Resignation, zum totalen Zusammenbruch und zu einer weitgehenden Einschränkung der in Gang gekommenen Friedensbewegung und Anti-Bewegung gegen die Wiederbewaffnung. Der 2. Juni war genau das Gegenteil. Da kamen dann die Lehrlinge, da kamen plötzlich die Studierenden der Ingenieurschulen. Da kam etwas in Gang, was über die damals schon entstandene außerparlamentarische Opposition hinausging. Und in diesem Umfeld haben wir uns bewegt, diesen Radikalisierungsprozess haben wir vorangetrieben. Wir haben gegen die Nazi-Professoren an den Universitäten revoltiert, die es ja damals noch sehr wohl gab. Wir waren ja als Studierende damals sehr wohl noch mit den alten Nazi-Intellektuellen konfrontiert. Und das war dann ein Prozess, der tatsächlich zu einer breiten Sozialrevolte geführt hat und zu dem, was man die späte, verspätete Entnazifizierung und Demokratisierung, wie beschränkt sie dann im Ergebnis auch immer war, der BRD bezeichnen kann.
Die Kontinuitäten zwischen dem besiegten nationalsozialistischen Deutschland und der Bundesrepublik war der jungen Generation damals besonders präsent. Denn im Elternhaus, in der Schule, an den Universitäten und beim 1955 wieder eingeführten Militär waren sie mit dem faschistischen Gedankengut ihrer Elterngeneration konfrontiert. Für die AktivistInnen klaffte die propagierte Welt einer demokratischen Republik und die erlebte Realität autoritärer Regierung und Erziehung weit auseinander. Gerade beim Militär wurde das den Wehrdienstleistenden vor Augen geführt.
Es war ein Nazi-Geist. Also als wir zum ersten Mal Scharfschießen hatten, also in der Grundausbildungseinheit, da sagte der Offizier, der das Ganze leitete, das war Scharfschießen am Maschinengewehr, wir sollten sehr gut zielen, so gut wie er damals, als er 1942 als MG-Schütze in einer Nacht 82 Iwans umgelegt hätte. Das waren also sehr, sehr konkrete, handfeste Erfahrungen. In diesem Fall handelt es sich um einen Hauptmann. Es gab viele andere solche Ereignisse. Das war nicht nur die Generalität. Die Armee war postnazistisch.
So ein Erlebnis, das Karl-Heinz Roth aus seiner Grundausbildung bei der neu formierten Bundeswehr berichtet. Die Bezeichnung Iwan ist eine herablassende Bezeichnung für Soldaten der Roten Armee. Die Proteste der Studierenden nahmen nach dem Mord an Beno Ohnesorg am 2. Juni 1967 an Fahrt auf. Bis 1969 kam es immer wieder zu großen Demonstrationen. An den Universitäten formierten sich autonome Lerngruppen und kritische Seminare. Die Revolte forderte eine antiautoritäre Erziehung, setzte sich für sexuelle Selbstbestimmung ein und war wegweisend für eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Nicht ohne Erfolg, vor allem an den Universitäten, die mit dem Aufkommen der Massenhochschule sich im Zuge der Proteste drastisch wandelte. Nicht zu unterschätzen ist die Rolle der Bewegung im Wertewandel in der Bundesrepublik generell und auch bei dem Wahlsieg der sozialliberalen Koalitionsregierung 1969.
Wie immer man die Entwicklung danach beurteilen will, es entstand dann so etwas wie eine demokratische Grundströmung in der BRD. Und die ist tatsächlich ein Ergebnis der Revolte, das muss man auch sehen. Die Revolte ist ja letztlich gescheitert, aber sie hat langfristig doch zu einer sehr tiefgreifenden Veränderung der Gesellschaft geführt, auch wenn sie zu der von uns damals dann sehr, sehr schnell erhofften sozialistischen Umwälzung nicht geführt hat.
Für viele war die Überwindung des Kapitalismus das Ziel der Revolte. Das Verfehlen dieses Zieles ist der Grund, warum der Aktivist Karl-Heinz Roth die Revolte als gescheitert bezeichnet. Mit dem Eindruck des Misserfolgs der Bewegung spaltete diese sich auch im Anschluss auf. In ReformerInnen, die den Marsch durch die Institutionen antraten, in marxistisch-leninistische Gruppierungen, die statt basisdemokratischer außerparlamentarischer Opposition die Avantgarde-Politik in den K-Gruppen der 70er prägen würden, und in den bewaffneten Widerstand der Roten Armee-Fraktion, der Bewegung 2. Juni und der revolutionären Zellen. Doch ein Teil fand sich auch in einer neuen feministischen Bewegung wieder, die sich im Widerstand gegen das patriarchale Verhalten innerhalb der 68er-Bewegung maßgeblich formierte. Oder in der Anti-Atom-Bewegung und der späteren HausbesetzerInnen-Bewegung. All diese Momente, für die die Ermordung von Beno Ohnesorg am 2. Juni 1967 eine entscheidende Rolle spielte, wirken bis heute in die linke und linksradikale Bewegung der Bundesrepublik Deutschland fort. Ohne den Erfolgen der 68er-Bewegung und den Anstoß zu einer modernen antikapitalistischen Theoriebildung, aber auch den autoritären und patriarchalen Misserfolgen der 68er-Bewegung ist die linke Bewegung in der BRD bis heute nicht zu denken.
Die heutige nachgewachsene Generation, es ist ja jetzt inzwischen schon die zweite, denn ich bin ja inzwischen weit über 70, ist mit völlig anderen Situationen, anderen Bedingungen, Lebensbedingungen konfrontiert. Ganz alltäglich beispielsweise mit prekären Arbeitsverhältnissen. Das ist etwas, was wir damals in den 60er Jahren überhaupt nicht kannten. Du hast studiert und dann hast du dich irgendwo beworben und wurdest angestellt. Die Situation hat sich also dramatisch verändert und die junge Generation von heute muss ganz andere Antworten finden auf diese alltägliche Situation. Aber die Revolte ist notwendig und ich hoffe, dass also die IT sucht, dass die iPhone sucht, dass die zunehmende Abhängigkeit von dem, was wir theoretisch die technologische Gewalt des Kapitals genannt haben, dass die irgendwann aufgebrochen wird und dass es dann auch zu einer neuen Perspektive kommt, in die dann vielleicht auch ein klein wenig unsere Erfahrung von damals mit eingehen können.